Jahre seit der Kommunalwahl. Was ist aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Grünen in Bergstadtbach, die größte Enttäuschung gewesen?
Die größte Enttäuschung? Dass alles so langsam geht. Also gefühlsmäßig wünschen wir uns natürlich, dass das, was wir uns vorgenommen haben, einfach viel schneller umsetzbar ist.
Herr Meinhardt, Entschuldigung. Wahrscheinlich sitzen die zwar häufiger nebeneinander als
Ehepartner,
trotzdem ist es Herr Waldschmidt, Klaus Waldschmidt von der SPD. Für Sie die gleiche Frage für die SPD. Vielleicht jetzt ein bisschen von den Themen her gedacht. Was war die größte Niederlage, Enttäuschung, Minuspunkt bislang?
Natürlich, also von meiner Seite hast du gerade gesagt, es geht vieles sehr langsam, das verstehe ich aber auch. Mhm. Wir wissen, dass wir in der Verwaltung Personalnot haben, da lege ich das viel dran und das ist natürlich, die Politik ist immer ungeduldiger. Aber ich glaube, wir haben auch zwischenzeitlich viel erreicht und wir sind jetzt zur Hälfte der Ratsperiode und da meine ich, liegen wir gut im Plan. Und
gut, zu den guten Sachen kommen wir gleich. Danke erstmal für diesen Einstieg. Herzlich willkommen auch die Leute, die uns heute über Facebook verfolgen oder später den Stream anschauen. Wir sind hier in der dritten Runde unserer lokalpolitischen Bestandsaufnahme, ungefähr auf der Halbzeit zwischen der vergangenen Kommunalwahl und dem in gut zwei Jahren beginnenden Wahlkampf für die nächste Kommunalwahl. Nach der Opposition und nach dem Bürgermeister sind heute die SPD und die Grünen zu Gast. Ja, man könnte sie als die Restampel bezeichnen. Man könnte sie aber auch sagen als die noch vorhandene Gestaltungsmehrheit in Anführungsstrichen. Und wollen heute auch, wie in der bekannten Runde, mit den Leuten hier am Tisch die Fragen besprechen, die uns hier bringen. Herr Waldschmidt, nachdem wir mit den negativen Sachen angefangen haben, umgekehrt ist natürlich die Frage, was haben Sie erreicht? Was war auch jetzt nochmal komprimiert auf ein oder zwei Punkte? Was waren Ihre Highlights dieser ersten zwei Jahre?
Ja, also Sie haben ja selber unseren Koalitionsvertrag dort liegen. Den habe ich mir jetzt auch nochmal vorgenommen. Man muss ja ab und zu auch mal sehen, was liegt vor uns, was haben wir erreicht. Ich habe vielleicht mal so vier, fünf Punkte aufgezählt, die wirklich mich auch zur Zufriedenheit stellen. Eine der Dinge ist die Elternbeitragssatzung, die Entlastung eben halt für Menschen mit geringeren Einkommen. Das haben wir den Bürgerinnen und Bürgern in unserem Koalitionsvertrag versprochen. Das haben wir gehalten. Dann haben wir gesagt, Schulbaugesellschaft. Die Schulbaugesellschaft ist gegründet worden. Die hat ihre Arbeit aufgenommen. Das nächste, was wir gesagt haben, auch das steht im Koalitionsvertrag, wir wollen diese, muss ich vielleicht etwas ausholen,
wir haben ja nur erstmal die Schlagworte und dann können wir später
versuchen. Wir haben diese unsozialen Beschäftigungsverhältnisse bei der EBGL beendet. Vielleicht muss ich das nachher noch mal ein bisschen ausholen.
Also bei der städtischen Tochter?
Ja, also ich sage, das ist also für Sozialdemokraten ein ganz wichtiger Erfolg gewesen. Dann haben wir gesagt, wir wollen geförderte Wohnungen. Da haben wir in unserem Wahlprogramm gesagt, wir wollen die Überbauung von Parkplätzen prüfen. Das ist geprüft worden. Ist natürlich nicht so positiv ausgefallen, wie wir uns das gedacht haben. Wir haben gesagt, das muss einfach mal geprüft werden. Allerdings mit einer Ausnahme, und zwar ist das die Überbauung des Parkplatzes bei der WUPSI in Dukterath. Da haben wir werden wir aller Voraussicht nach einen Tausch vornehmen der Grundstücke. Was noch war, ist eben halt, dass wir eine Regelung gefunden haben für das Stadthaus, wir die Menschen dort im Stadthaus unterbringen. Dass wir die Feuerwache Süd jetzt auf die Spur gebracht haben. Ja, das ist
Das ist schon mal eine eindrucksvolle Liste.
Ich habe auch einiges mehr, aber ich will das jetzt nicht.
Genau, wir können gleich in die Details gehen und nach der Frage nach, was uns tatsächlich so und was die Bürger eben halt tatsächlich bewegt. Frau Meinhardt, ist Ihre Liste damit identisch oder?
Also ich würde schon sagen, die ist identisch schon auch, aber natürlich steht wurde, also ich will das jetzt auch nicht wiederholen.
Ja. Was ist noch aus so speziell grünen Sicht?
Ja, natürlich, dass wir jetzt endlich mal einsteigen ins Klimaschutzkonzept. Wir haben zwei Klimaschutzmanagerinnen hier in der Stadt jetzt, die letztes Jahr dann angefangen haben und wirklich sehr aktiv dabei sind. Und wir werden jetzt im Mai wird es der Politik vorgestellt und im Juni kommt es dann in den Hauptausschuss, Klimaschutzkonzept. Da werden jetzt die ersten Maßnahmenblätter erstellt und sind in der Prüfung. Und davon erwarten wir, ne, in Deutschland muss man jetzt für alles irgendwie ein Konzept haben, bevor man loslegen kann, muss Fördergelder beantragen. Das ist halt das gehört zu dem, was sagte, das ist alles sehr langsam. Aber das ist jetzt sozusagen alles auf den Weg gebracht und da kommen wir ein ganz schönes Stück weiter. Natürlich in der Mobilität sind wir immer wieder dran. Man sieht auch schon kleinere Sachen in der Stadt. Dieses Jahr kommt dann die Paffraterstraße. Also auch diese ganzen Planungen, die da immer dranhängen, die sind alle auf den Weg gebracht. Und wenn man sich anschaut, was der Herr Hart in seiner Abteilung da jetzt vor der Brust hat an Maßnahmen, die dann auch für den Radverkehr und also nicht nur Radverkehr, auch Fußverkehr, also nur grundsätzlich Mobilität, da sind wir, denke ich, ganz gut aufgestellt. Mit der S11 geht es endlich weiter, bei der WUPSI geht es weiter, Stadthaus hat der Klaus gesagt. Also ich denke schon, da sind viele Dinge auf den Weg gebracht.
Wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, gerade auch bei der Frage Klima, wir haben ein Dienstradkonzept.
Dienstrad, ja.
Ja, für die Beschäftigten der Stadtverwaltung. Ich muss das jetzt sagen, weil das von Michael Zalten eins der Projekte ist, die er da immer favorisiert hat. Es ist jetzt eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet worden. Da werden wir PV-Möglichkeiten eröffnen auf dem Dach des DWG, auf dem Wertstoffhof und möglicherweise, das ist noch nicht durchgeprüft, ob das technisch geht, auf dem Dach der Belkaf-Arena. Die Fahrradwege hattest du gerade genannt. Denk aber auch die Umweltspur an der Schnabelsmühle, die ja zwischenzeitlich auch gut angenommen wird. Also da ist auch schon einiges passiert.
Gut, ja, bevor wir uns in einer Auflistung von vielen, vielen Erfolgen verlieren, die doch gar nicht so schnell vorankommen, wie man sich das eigentlich gewünscht hätte, würde ich jetzt noch gerne mal in die Runde gucken und sagen oder fragen, was sind die Themen, die Sie interessieren? Also auf meiner Liste stehen natürlich die großen, auch kritischen Fragen nach Kita und Schule. Aber Wohnungsbau finde ich auch nochmal sehr interessant, das in der heutigen Diskussion, in der heutigen Runde zu diskutieren. Klimawende, Verkehr und wie auch beim letzten Mal die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen und wer soll das eigentlich alles machen? Vielleicht kommen wir auch da noch dazu. Aber zunächst mal an Sie die Frage, mit welchem Schwerpunkt, mit welchem Thema würden Sie gerne einsteigen? Wozu haben Sie eine konkrete Frage an unsere beiden Gäste?
Bitte schön. Ich komme aus Gronau und da ist das Wachendorf-Gelände. Und mir ist also noch nicht klar, wie Sie das erschließen wollen und vor allen Dingen, wie Sie den Verkehr lenken wollen.
Also im gesamten Stadtteil, meinen Sie?
Jetzt das wird ja, es ist gut, wenn neue Wohnungen kommen, okay. Aber ich sehe noch nicht, dass Wohnungen kommen für Menschen, die jetzt mittlere oder untere Einkommen haben. Ja, also ich sehe immer nur, dass also Wohnungen erstellt werden, die exorbitant teuer sind.
Ja, aber das war ja der ganz große Punkt, weswegen wir, sage ich, Herr Zweck hat ja gesagt, wir ja als Restampel sitzen, eben weil uns das so wichtig ist, der geförderte Wohnbau und auch mit einer Quote, weil wir sehen ja hier oben am Steinbüchel, da ist keine einzige geförderte Wohnung entsteht da. Und
ich denke mal bei Wachendorf auch nicht.
Na doch, da gibt dann eine 30%-Quote und die hat der Investor auch zugesagt. Ja. Gut, wir konstatieren jetzt, dass durch die allgemeine, sag ich jetzt mal, Großwetterlage geht jetzt erstmal nicht weiter. Die bauen jetzt, jeder schaut jetzt erstmal, wartet ab. Und ich will nicht sagen, dass es storniert ist, auf keinen Fall, das hoffen wir auch nicht. Und die Verwaltung ist da auch weiter dran. Aber wenn da was gebaut wird, dann wird die 30%-Quote. Das ist gesetzt.
Das ist ein großes Problem. Das ist das große Thema.
War ja auch noch die Frage nach dem Verkehr.
Machen wir mal zwei Themen. Ich glaube, es sind zwei Themen. Also zum einen sozialer Wohnungsbau.
Und da kommt noch ein drittes Thema.
Es kommen auch noch ein viertes und fünftes gleich. Aber bleiben wir mal beim sozialen Wohnungsbau. 30% sind jetzt festgeschrieben worden in dem Baulandbeschluss, aber eben nur für große Projekte im Rahmen von
Alles, was 10 Wohnungen überschreitet.
Das funktioniert hier nur. Also,
was passiert jetzt?
Das funktioniert ja, also wir haben ja nur die Möglichkeit, bei B-Plänen dort auch entsprechend einzugreifen. Das heißt also, wir werden bei allen neuen B-Plänen, die wir auf den Weg bringen, verlangen, dass mindestens 30% geförderter Wohnraum dort entsteht. Das war ja auch der Grund, weswegen diese Ampel auseinandergegangen ist. Das wollte die FDP nicht mittragen, obwohl sie es ja ursprünglich mit uns so vereinbart hatte. Und wir sehen da das ganz, ganz große Problem hier in Bergisch Gladbach. Es werden immer mehr Wohnungen fallen aus der Bindung heraus. Es wird nicht in gleicher Art und Weise geförderter Wohnraum nachgebaut. Und deshalb sind wir, also diese 30% Quote, die wird nur dazu führen, dass der Wohnungsbau, den wir, also dass der geförderte Wohnungsbau, der herausfällt, dass der ersetzt wird. Der wird aber nicht zu weiteren geförderten Wohnraum führen. Das heißt, da müssen wesentlich mehr Anstrengungen erfolgen. Das liegt daran, dass da in den letzten Jahren nicht von der Stadt, nicht von den Kommunen, sondern von den Bundes- und Landesregierungen eine völlig falsche Politik gefahren worden ist. Das ist das ein Riesenproblem. Und das versuchen wir also hier mit mit der 30%-Quote auszugleichen. Das war ja auch in der Diskussion um Wachendorf zuerst ein bisschen problematisch. Die haben ja einen B-Plan gehabt. Ein B-Plan, aufgrund dessen sie es direkt auch hätten bauen können.
Und nicht fürs gesamte Gelände.
Nein, und dann wollten sie. Und das war für uns der Hebel. Da haben wir gesagt, wir wollen diese 30%-Quote. Und damit hatte sich dann der Investor auch einverstanden erklärt. Da gibt es auch einen sogenannten Letter of Intent, in dem das auch entsprechend festgeschrieben ist. Es wird sich wahrscheinlich jetzt etwas verzögern mit der Entwicklung von Wachendorf, weil natürlich die Baubranche zurzeit in einer großen Krise ist, insbesondere auch mit den Problemen der Beschaffung. Aber wenn das kommt, dann werden wir also nur, wenn diese 30% auch wirklich eingehalten werden, dem B-Plan weiteren Vortrieb geben.
Jetzt beim Wohnungsbau.
Ja, zum Wohnungsbau. Aus Ihren Aussagen entnehme ich jetzt, was Sie eigentlich sagen, es herrscht in der Stadt Bergisch Gladbach Wohnungsnot.
Ja.
Ja. Ja, gut. Ich hatte vor einiger Zeit einen Ausschuss für Anregungen und Beschwerden die Anfrage gestellt, ob die Stadt nicht eine Satzung erlassen wolle, wie das in Köln der Fall ist, wo leerstehender oder zweckentfremdeter Wohnraum sanktioniert wird. Und da kam die Antwort zurück, da bestände kein Handlungsbedarf, es bestände keine Wohnungsnot in Bergisch Gladbach. Das kann ich absolut nicht verstehen. Es gibt hier im Umfeld allein 3 Gebäude, die leer stehen. Zum Teil seit Jahren. Ecke, Rommerscheider Straße, Odenthaler Straße, ein Haus, was 30 Jahre leer steht. Ich wohne seit 30 Jahren etwa in der Gegend und seit Anfang an steht dieses Haus leer. Sie kennen es auch. Hier an der unteren Odenthaler Straße im Hinterbereich ist ein Gebäude, was eine Bauruine ist quasi. Da ist alles gebaut, bis auf die Fenster. Und bis übrigens weiß ich nicht.
Also, ja, Herr Bergemann, die Beispiele kennen wir, glaube ich, alle. Jeder wird so etwas einfallen. In der Tat aber die Frage, also wäre so eine Satzung sinnvoll? Warum ist das so abgelehnt worden? Wahrscheinlich von der Verwaltung, nehme ich jetzt mal an. Ist das ein Thema für die Politik?
Also der Wohnungsdruck besteht ja im Wesentlichen im bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Also wenn Sie heute Luxuswohnungen haben wollen, glaube ich nicht, dass Sie da hier Probleme haben. Also das heißt, besteht im bezahlbaren Wohnraum. Ich kenne jetzt die Antwort der Verwaltung nicht. Ich weiß auch nicht, wer das gesagt hat. Aber das
der Ausschuss für Anregungen und Beschwerden.
In dieser Legislatur?
Ja.
Also ich bin jetzt auch nicht bekannt, aber ich meine, ich kann jetzt auch nur vermuten, dass einfach der Aufwand, ich meine, in Deutschland ist ja Eigentum rechtlich sehr gesichert und das hat ja auch, ne, dafür sind wir eine Demokratie und ein Rechtsstaat, und hat auch gute Gründe. Deswegen ist das wahrscheinlich dann auch eher so eine Abwägungssache. Ne? Wie lange brauchen wir, um da so ein Gebot aussprechen zu können, die Satzung zu erlassen? Lohnt das? Wir haben so eine Liste, was unsere Stadtverwaltung, ja, wir haben ja eine verbindliche Bauleitplanung auch festgelegt, was die tun sollen. Und wenn da einfach wenig Aussicht auf Erfolg steht, ich kann das jetzt nur mutmaßen, ich kenne jetzt die Antwort der Verwaltung auch nicht, dass das einfach ja in keiner Relation steht. Aber kannst du das gerne auch nochmal angucken oder nochmal einen Vorstoß machen.
Der Begriff Wohnungsnot, ich glaube, das wird von niemandem in der Stadt bezeichnet,
auch von anderen Parteien nicht.
Das ist, glaube ich, unstrittig. Die Frage ist eben halt, wie wird ihr begegnet und was sind die Maßnahmen?
Also, wir haben ja auch mal so ein Baulückenkataster beschlossen. Das hat im Grunde genommen auch nicht die Erfolge gebracht, die wir uns da letztendlich erwünscht hatten.
Das gibt es aber.
Das gibt es.
Das stimmt. Und man weiß, wo Baulücken sind.
Ja, und da haben dann ganz viele von den Eigentümern angerufen, weil das war dann öffentlich, da konnte jeder nachgucken und jeder, der irgendwie Ambitionen hatte, was zu bauen, hat dann alle Nase lang auch dann die Leute kontaktiert. Da haben dann wirklich viele Anwohner dann auch bei der Stadt nachgefragt, dass sie bitte aus diesem Kataster wieder rausgenommen werden, weil sie einfach ihren Garten oder ihre Wiese da noch für die Kinder oder wie auch immer dann freihalten wollen. Und das ist halt... Klar, mit Baugeboten könnte man arbeiten, ist aber auch sehr langwierig und sehr, ich weiß nicht, da haben wir auch nicht wirklich Erfahrung, aber das muss ich mir nochmal angucken.
War denn Köln damit erfolgreich? Das weiß ich jetzt nicht genau, aber zum Beispiel gibt es ja in Köln eine große Diskussion um diese Airbnb-Wohnungen und da greift diese Satzung dann. Ne?
Okay.
Also es ist... Gut, es stimmt, es gibt wenig Eingriffsmöglichkeiten in das Eigentumsrecht, aber diese Satzung ist eine Möglichkeit.
Frau Buscher. Ja, ich wollte sagen, Eigentum schützen ist eine Seite, die andere Seite, das heißt aber auch Eigentum verpflichtet. Ich bin selber Besitzerin eines Reihenhauses, aber es verpflichtet auch. Ja.
Also ich glaube, wir haben sicherlich hier die zwei Parteien sitzen, die da wahrscheinlich da gegenüber wählen, aber ich...
Ja. Genau, deshalb will ich doch mal zwei Punkte nochmal danach eingreifen. Zum einen haben Sie gesagt, Herr Waldschmidt, dass man, selbst wenn das jetzt alles so funktioniert mit der 30%-Quote, wenn diese Bauprojekte alle kommen und das umgesetzt wird, nur den aktuellen Stand halten kann. Also nicht die Wohnungsnot, die existiert, mindern kann, sondern nur dafür sorgen kann, dass sie nicht noch größer wird. Das heißt, man müsste eigentlich sehr viel mehr machen, haben Sie gesagt. Was könnte dieses Mehrmachen sein?
Also ich glaube, dass die Kommune dann damit auch überfordert ist. Wir erwarten, dass dann Förderung vom Bund kommt. Also diese 400.000 Wohnungen, obwohl es jetzt unsere Notizen sind, das ist nicht realisiert worden. Da muss mehr kommen, muss mehr vom Bund, muss mehr vom Land kommen. Wir wollen ja mit dieser 30%, wir wollen ja keine 100%-Quote, weil wir gesagt haben, damit schafft man dann wieder irgendwelche Ghettos und Ähnliches. Das wollen wir ja nicht. Ne? Wir wollen ja eine Wohnkultur haben, wo Menschen, die sich eine teure Wohnung leisten können, Menschen, die eben halt auch in ihrer finanziellen Situation sich nur geförderten oder bezahlbaren Wohnraum leisten können, die sollen zusammenleben. Das ist ja auch wichtig für eine lebendige Stadtgesellschaft. Und wenn da wirklich günstig gebaut werden soll, dann müssen wir vom Land und vom Bund auch entsprechende Unterstützung bekommen. Das liegt mit Geld zusammen. Wir finden auch keinen Investor, der sagt, ich baue da 60% oder 70% geförderten Wohnungen. Das ist immer so eine Mischfinanzierung. Wir sind der Auffassung, bei 30% klappt das. Das klappt auch bei anderen Kommunen bei 30%. Und das ist im Grunde auch schon das, was wir als Kommune dort machen können.
Aber es werden ja im Endeffekt relativ wenig große Projekte bleiben.
Naja, ich würde es gerade mal sagen, also wir haben ja schon große Projekte. Ne? Das ist halt Zanders, das ist schon Wachendorf, das ist dann auch die Parkplatzüberbauung in Dukterath. Und wenn zum Beispiel auch die Berufskollegs dann, das haben wir ja auch beschlossen, dass die prioritär auf dem Zanders-Gelände auch unterkommen, ne? Dann stellen Sie sich das an der Beetzberger Straße vor. Das ist ja auch ein großes Gebiet, da könnte auch wieder was entstehen. Also dann, wenn diese ganzen Projekte realisiert würden und auch in der Zeitschiene, die auch, wo man sieht, es geht hier wirklich mal vorwärts, dann dann ist das, glaube ich, schon mehr, als unsere Stadtverwaltung dann auch irgendwie bewältigen kann, weil das muss ja alles mit Bildreden, wir müssen Infrastruktur schaffen, das muss ja alles begleitet werden. Und wir wollen nichts, dass es sozusagen, wir wollen, dass innen verdichtet wird und nicht weiter im Außenbereich, weil es ist auch völlig unrealistisch, gerade für diese Art von Wohnform. Und deswegen müssen wir uns unsere ganzen Kapazitäten, die wir in der Stadt haben, auf diese Projekte konzentrieren. Und dann denke ich, dass wir da schon auch Wohnraum schaffen. Und dann müssen wir natürlich auch noch die ganze Infrastruktur, Schulen, Kitas und so, das muss ja auch alles noch mitbedacht werden und Verkehr. Wenn wir das schaffen, sind wir, glaube ich, schon ein ganz schönes Stück weiter.
Ja, wenn ich da vielleicht noch ergänzen darf, also wir haben uns jetzt ja mal im letzten Ausschuss darüber Gedanken gemacht, was können wir uns auf dem Sandersgelände vorstellen. Und das ist jetzt eine Plangröße, die sich natürlich noch verschieben kann. Aber wir haben gesagt, wir können uns also da vorstellen, 2900 neue Einwohner. Zuzüglich haben wir gesagt, wir wollen unter Umständen zwei Solitärbauten. Da können dann nochmal 250 rein. Also da wären wir schon bei über 3000. Wenn ich dann sehe, was auf dem Wachendorf-Gelände möglich ist. Auch da hoffen wir ja, dass wir da in eine Realisierung kommen, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren abgeschlossen sein wird. Und wenn wir dann also sehen, diese Folgeinvestitionen im Wohnungsbau, wenn wir Zanders haben, die Therese hat es gerade angesprochen, auf den Berufsschulgeländen, wenn wir das alles mal so zusammenziehen, dann sind wir so etwa bei 4000. Wir hatten in unserem Koalitionsvertrag gesagt, wir wollten den Grundstein legen für 300 geförderte Wohnungen in dieser Ratsperiode. Wenn das alles klappt, dann meine ich, sind wir da durchaus auf der Zielgeraden.
Dafür?
Moment, stellen wir
das an. Ja, ich wollte mal fragen, also früher war ja die Sozialbindung bei den Sozialwohnungen 25 Jahre. Ich glaube, jetzt sind es nur noch 15. Ich weiß nicht mehr genau. Das heißt, also das ist ja immer...
Das ist unterschiedlich, wie man es festgelegt hat. Aber da sind wir natürlich auch...
Ja, das hängt ja vom Bund und Land ab.
Genau, das liegt nicht in unserer Macht. Aber das wäre eine Stellschraube. Da könnte der Bund sagen, das ist so wichtig. Das ist ja auch total irre, dass die Wohnungen rausfallen und wir die dann immer wieder neu bauen müssen und ersetzen müssen.
Wir finanzieren natürlich die Eigentümer über die Förderung.
Ja, natürlich.
Aber ich bin ja in der Sozialwohnung groß geworden, dass ich weiß, also mein Hauseigentümer, der hatte nachher 10 Häuser als 10 Wohnungen. War nicht schlecht, der in Freiburg.
Das ist ein Haufen. Natürlich funktioniert die Finanzierung dann auch so, ne, weil der Investor sieht dann, aha, dann fällt's raus nach Verbindung und ne, dann am Ende hole ich mir das auch ein Stück weit wieder. Das muss man halt sehen, aber da ist natürlich schon eine Stellstraube da.
Aber wir haben ja die Möglichkeit über die Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft, also wenn die Grundstücke zum Beispiel in Zanders kriegen kann, das soll ja neben den Loftwohnungen, die sonst wo entstehen, die sind ja alle wahrscheinlich sehr aufwendig und teuer, aber auch Neubau entstehen, das kann ja, die Fläche könnte ja die RBS kriegen und die kann ja 100% sozusagen
bauen. Ne? Also das ist ja der Vorteil, uns gehört Zanders. Das ist wirklich das war der wichtigste Beschluss, würde ich mal behaupten, in der letzten Ratsperiode, dass die Stadt dann ihr Vorkaufsrecht ausgeübt hat und so weitsichtig war. Und da können wir natürlich sagen, ne, wir sind Eigentümer, genauso wie wir Eigentümer dann in Lutherrad sind, dass wir dann sagen könnten, ne, jetzt stellen wir uns hier aber auch eine höhere Quote noch vor oder wir machen Ausschreibungen und geben es an Wohnungsgenossenschaften oder an Wohngruppen, also das nennt sich dann Konzeptvergabe, das ist jetzt nicht der Best Price, ne, nur das ausschlaggebende Kriterium ist, dass man eine Fläche bekommt, sondern dass man mit einem Konzept kommt und mehr Generationen wohnen, inklusives Wohnen. Ne, dass dann sozusagen, weil die Stadt einfach erkennt, dass das einen Mehrwert hat, auch für die Stadtgesellschaft, ne, dass das sozial für uns was bringt.
Vielleicht will ich da noch ganz kurz sagen, also ich glaube, da sind wir uns einig, dass die RBS da auf alle Fälle auch zum Zuge kommt. Und da haben wir also in unserer Fraktion auch entsprechende Gespräche auch bereits mit Frau Mersch-Johann, der Geschäftsführerin, geführt. Also das ist für uns Gesetz, dass da die RBS einer der Player ist, die geförderten Wohnraum erstellen.
Der hat zum Thema Wachendorf wollte ich noch was sagen. Das ist ja mittlerweile der dritte Investor, soweit ich das nachvollziehen kann.
Potenzieller Investor.
Ja, und wir haben jetzt als die potenziell dort in der Offenlage haben wir vom Bürgerverein, ich bin im Bürgerverein Gerhard Schlörlich aktiv, haben wir etwas Winter gegen gemacht, weil wir jetzt natürlich gesehen haben, dass er zu hoch verdichten will. Also wir sind auch gegen Verdichten, es muss nur passen zum Stadtteil. Und jetzt hat er natürlich die Auflage, hat sich kommentiert, diese 30% einzuhalten und versucht natürlich dann über eine höhere Verdichtung, auch noch eine Schule mit rein und auch der Bebauungsanteil ist, glaube ich, bei 0,75 relativ hoch. Und dann haben wir natürlich als Korrektiv der Bürger versucht, Wind gegen zu machen, weil das wollen wir natürlich auch nicht. Ich weiß, dass dann natürlich zum einen sehen, dass wir schon Probleme haben in Gronau, mit zu hoher Verdichtung Weißenburghäuser. Es stehen noch weitere Projekte, ne? Hier Überbauung von dem Wupsi-Gelände, dann ja. Oben, wie heißt das, oben hinter dem Fitnessstudio der Bereich. Und dann laufen Verdichtung in anderen Bereichen. Und dass wir natürlich aus Bürgersicht nicht wollen, dass da in 5 Etagen, also 4,5 Geschossen gebaut wird, weil das einfach nicht zum Stadtteil passt.
Damit kommen wir jetzt zu dem zweiten Teil der Frage, die wir aufgeworfen hatten. Was bedeutet das für die Infrastruktur? Bevor wir da hinkommen, würde ich noch den einen Punkt zurückgehen. Und Sie haben gesagt, okay, das passiert, das wird gemacht. Umgekehrt sagt natürlich die Opposition, die CDU und eben jetzt auch die FDP, damit schütten Sie das Kind mit dem Bade aus. Wir werden die Investoren, die vielleicht noch vor der Zeitenwende dazu bereit gewesen wären, spätestens jetzt damit vergrauen, mit so einer, wie die Opposition sagt, starren und hohen, zu hohen Klausel, 30% Klausel. Da haben Sie keine Sorgen, dass das tatsächlich so ist. Sie glauben, dass eben auch über jetzt diesen Schreckmoment hinaus die Investoren kommen werden und in der Stadt auch bauen werden, diese Projekte?
Also wir, mit der CDU kann ich das verstehen. Das ist reine Opposition. Also wir haben dieses Konzept, diesen 30%, ja, in der vergangenen Ratsperiode gemeinsam in einem großen Arbeitskreis, in einem großen interfraktionellen Arbeitskreis mit mehreren Workshops erarbeitet. Da war also auch die CDU, auch diejenigen, die heute das Sagen haben, gab es nie irgendwie Kritik daran, an dieser 30%.
Aber ist ja viel passiert.
Ja, und dann sage ich mal, das ist ja ein Baulandkonzept. Und zwar kein Konzept für die nächsten 2 Jahre, sondern es ist ein Baulandkonzept für die nächsten 20 bis 25 Jahre. Also das letzte war, glaube ich, knapp 20 Jahre, das letzte Baulandkonzept.
Natürlich. Aber wenn es dazu führt, dass wir eben halt in den nächsten 3 bis 5 Jahren gar keine Baustelle
haben, also dann hilft es uns ja auch. Es gibt ja eine Angemessenheitsklausel, ne? Die ist gesetzlich vorgeschrieben. So, das heißt, das will natürlich kein Investor. Kein Investor will seine Kalkulation offenlegen. Aber wir sagen, wir haben so wenig Flächen, wir haben so wenig als Stadt, so wenig Gestaltungsmöglichkeiten auf einzelne Gebiete. Wenn wir, das bedeutet ja auch einen immensen Aufwand von Seiten der Stadt, das zu bearbeiten, das zu begleiten. Wenn wir das machen, dann möchten wir einen Gegenwert haben. Aber wenn der Investor sagt, liebe Stadt, oder ja, das funktioniert vorne und hinten nicht, dann soll er uns seine Kalkulation offenlegen und dann kann man darüber reden. So, aber das ist natürlich, und dann kommen wir vielleicht am Ende bei 25% raus, ja, und das ist dann immer noch angemessen, aber hier oben sind halt nur 12,5% rausgekommen, ne? Also ich rede jetzt vom Gegenüber vom grünen Treff und
an den Kalköfen
gesucht. Also es funktioniert, und aber ich glaube, einfach ohne Druck funktioniert es nicht. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Der Bauwirtschaft ging es bombastisch. Und wenn sie nicht müssen, müssen sie nicht. Und wenn sie wirklich wollen, dann sollen sie, und sie können wirklich nicht, dann sollen sie es offenlegen und dann reden wir drüber. Und da wird dann wahrscheinlich auch keiner Nein sagen. Und wir haben auch mit Investoren gesprochen. Und da gab es auch welche, die haben uns gesagt, uns stört das nicht. Wir bauen das, wir wollen unserer Verantwortung gerecht werden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann wollen wir Sie als Investor, und die anderen, die das nicht wollen, die wollen wir dann eben nicht. Ja, die können. Es gibt ja noch genügend andere Bauprojekte in der Stadt, wo dann nur nach § 34 gebaut wird. Da haben wir ja sowieso nichts zu kamellen. Dann wollen Sie sich da drauf
konzentrieren. Steht da im Baugesetzbuch drin. Das heißt, wenn diese 30%-Quote für den Investor nicht angemessen ist, das heißt also, er zu diesen Konditionen nicht bauen kann, dann hat er einen Anspruch darauf, dass diese Quote untergesetzt wird. Das ist die sogenannte Angemessenheitsklausel. Also deswegen, diese Argumentation der von CDU und FDP, die läuft ins Leere.
Okay, gut, lassen wir das an dem Punkt mal so stehen. Ich würde jetzt gerne zum Thema Infrastruktur kommen. Sie hatten es beide vorhin angesprochen, mit der Bautätigkeit, die es ja bereits gibt. Es ist ja nicht so, dass wir nur nach vorne gucken, sondern Sie haben es angesprochen, an den Kalköfen gegenüber auf dem Cox-Gelände, auf dem Steinbücher-Gelände, da entstehen ja gerade große Zahlen von Wohnungen mit erwarteten zumindest Bedarf an Kitas, an Grundschulen, wahrscheinlich auch an Straßen, an Parkplätzen. Wenn wir jetzt mal zu dem konkreten Beispiel Wachendorf kommen, wie lässt sich das im Stadtteil bewältigen? Also gibt es dafür eben auch die Konzepte bei der Stadt, um das aufzufangen?
Also ich kann erstens auch das verstehen, dass man sagt, das ist zu dicht, das ist zu massiv. Auf der anderen Seite haben wir natürlich immer die Abwägung, wir grünen dann auch vielleicht eher unser Primat sozusagen, erst innen, bevor es wieder noch weiter rausgeht. Und das ist halt nur einfach mal innen. Wir sind aber auch der Meinung, dass, so wie es jetzt angedacht ist, dass das durchaus wirklich einen Mehrwert auch für das gesamte Viertel hat. Es bringt ja Leben rein. Wir erhoffen uns auch, dass dann im Erdgeschoss dann auch durchaus noch eine Bäckerei reinkommt, kleinere Geschäfte, die da Leben mit reinbringen. Und natürlich lohnt sich das Projekt oder dass wir sagen, wir brauchen die Schule da auch noch, ein Kindergarten muss mit reinkommen. Das muss sich am Ende für den Investor auch lohnen. Und deswegen dann auch diese Kompaktheit und die Dichte. Ich glaube aber auch wirklich, dass es, so wie es jetzt geplant ist, dass das verträglich ist. Da sind Sie jetzt wahrscheinlich anderer Meinung. Ich würde trotzdem sagen, es kann gut funktionieren. Wir waren auch immer sehr dahinterher, dass es eben keine Zonierung gibt. Wir wollten das, also ne, dass der geförderte Wohnraum nicht irgendwo da ganz an die Ecke da irgendwie kommt, sondern dass das gemischt im Quartier wird, dass die Strohne damit eingezogen wird, dass der Fahrradweg auch durchgeht und das Quartier öffnet, dass wir da keine Gated Community da irgendwie haben, das auf gar keinen Fall. Und dann denke ich, müssen wir alles dafür tun, dass, also ich meine, die S-Bahn ist sehr nah, demnächst kommt die Taktverdichtung, ich sage jetzt mal demnächst, ganz forsch, aber bis das Projekt dann auch umgesetzt ist. Und wir müssen es schaffen, genauso auf Zanders, da haben wir das auch immer wieder vorgebracht, dass die Leute, die dorthin ziehen, dass die gar nicht auf die Idee kommen, da mit mehreren Autos hinzuziehen. Das Angebot ist da, dass man sich... von der Mobilität her ist man ja super angebunden. Also ich weiß nicht, wenn man hier weiter raus wohnt, sieht die Welt wirklich schon ganz anders aus. Und wenn ich da hinziehe, weiß ich, es gibt eine Tiefgarage, da kostet der Platz schon was, aber da unten gibt es dann auch Carsharing. Und eigentlich kann ich mit dem, was an Infrastruktur dann im Quartier angeboten wird, kann ich mobil sein.
Ja, nur wie wollen Sie das? Also ich weiß, dass das ganze Gebiet bis drauf zu unserer Leibnizstraße Sumpf war. Die Hoffeldstraße, geschlotterdichter Weg, das war alles Sumpf. Und es war ja jetzt auch wieder die Überschwemmung. Wie wollen Sie das in den Griff kriegen, wenn Sie es jetzt noch dichter verbauen?
Dann müssen Sie da Vorschläge zu machen, wie das, die haben es ja schon angehoben.
Ja, und wenn noch Tiefgaragen, die laufen noch sofort voll.
Ja, ich hoffe mal, dass der Bauherr da weiß.
Es wird auch in dem Gebiet, es wird auch in Amsterdam oder woanders auch irgendwo so irgendwas, es wird noch Tiefgaragen gebaut. Ich glaube, das ist ein Punkt, den tatsächlich der private Investor regeln muss. Aber die Frage ist natürlich, wie weit die Stadt da vorgehalten
wird. Ja, gut, da gibt es ja weiße Wannen und da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Aber wenn ich vielleicht nochmal auf Kronach nochmal zu sprechen kommen kann, war ja meine Fraktion, die bereits vor 4 Jahren beantragt hat, vor 3 Jahren, da ein städtebauliches Entwicklungskonzept zu erstellen. Das ist ja lange Zeit dann auch in den Schubladen der Verwaltung verschwunden. Zwischenzeitlich ist es so, dass da ein Auftrag erteilt worden ist. Das war im letzten Planungsausschuss, ist das beschlossen worden. Und da geht es ja auch um diese Entwicklungsfragen. Und bei diesen Entwicklungsfragen ist natürlich auch die Frage der Mobilität mit zu berücksichtigen. Darüber hinaus haben wir jetzt unsere beiden Fraktionen eine Anfrage gestellt und werden das unter Umständen auch in ein
Antrag einfließen lassen, dass wir das MOBIG, das Mobilitätskonzept, das stammt ja aus dem Jahre 2016, auch das ist ja lange Zeit, hat das lediglich in den Schubladen des Rathauses gelegen, dass das überarbeitet wird, weil sich natürlich sehr viel geändert hat. Ne? Hier in der Mobilität, hier in der Bebauung in der Innenstadt, Kalköfen, hinten dieser große Neubaukomplex, dann Zanders, auch das wird ja natürlich bedeuten, dass das Mobilität wieder neu gedacht werden muss. Das heißt also, dieses Mobilitätskonzept wird dann auch entsprechend bearbeitet werden. Das ist natürlich ganz wichtige Voraussetzung bei jeden Entwicklungsabsichten, die man hat, dass man natürlich auch den Verkehr damit denkt.
Mhm. Ich will das jetzt nicht so sehr vertiefen, aber wir halten die Verdichtung für zu hoch. Und allein, dass der Herr Grüne, der Investor, direkt zugestimmt hat im Letter of Intent, dieser Quote, obwohl die noch nicht festgelegt war, ist für mich auch ein Indiz, dass er weiß, wenn ich 5 Geschosse bauen kann mit dieser Verdichtung, dass er dann auch Geld verdienen kann. Wir halten für zu hoch. Wir sehen Auswirkungen auf den Fließen und Wohnverkehr, vor allem im Wohnverkehr. Es wird viele Mieter geben, die sich keinen Tiefgaragenplatz mieten. Also auch hier im Quartier 13 kenne ich Leute, die sagen, ich werde mein Auto irgendwo parken. Das wird schon
massive Auswirkungen. Ja, aber dann bekommen die Anwohner, dann müssen wir Anwohnerparken einführen an der Stelle, wenn der Parkdruck hoch genug ist.
Ja, aber Sie verstehen aus Bürgervereinsinitiative sind wir gegen zur Verdichtung.
Das haben wir zu Protokoll genommen, sozusagen. Das haben Sie auch mehrfach in den verschiedenen Beteiligungsformaten.
Ja, was haben Sie gegen 5 Stadtwerke? 4,5 Staffelgeschoss. Einfach untypisch. Erstens ist die Bebauung sehr dicht. Und das ist einfach untypisch für unseren Stadtteil.
Ja, aber da wird man nicht mehr drum rumkommen. Also, wenn so ein ganzes.
Vorher war die Planung 3,5 Geschosse.
Ein Gebiet neu erschlossen wird und da einheitlich auch gebaut wird, nachdem, also nicht eine Mischung ist von kleinen Einfamilienhäusern und dann 5 Stück.
Das ist ja die Frage, kann man mit 3,5 auch Geld verdienen?
Die Menschen müssen hier irgendwo wohnen. Ja. Da gibt es hier 2 Möglichkeiten. Entweder wir verdichten in der Innenstadt oder wir gehen außen in die Außenbereiche. Und da haben wir klar gesagt, also wir sehen eine Priorität in der Verdichtung erstmal der Innenbereiche.
Bei Waschendorf ja so eine gewisse Zwitterstellung. Das ist jetzt nicht die Odenthaler Straße und nicht die Mühlheimer Straße. Es ist natürlich auch nicht Mutzfeld oder Bärbro.
Deswegen soll ja auch dieses strategische Entwicklungskonzept kommen, weil gerade in Gronau sehr viel gebaut werden wird. Und andere Städte sind ja gar nicht so betroffen. Das heißt, wir sehen, allein durch Waschendorf wird die Bevölkerung 20% wachsen. Nur durch dieses eine Projekt. Und dann kommen noch die weiteren Projekte.
Die Mühlheimer Straße ist schon groß.
Genau, damit kommen wir zum Thema Verkehr, würde ich mal sagen, wenn jetzt nicht noch dazwischen wird. Auch das ist ja spannend, am Beispiel Gronau, aber in der Gesamtstadt ja auch. Auch da gibt es ja Pläne für neue Straßen, auch den Gleisdreieck, 1 neue Straße, 2 neue Straße, ich glaube die 2. den Plan gibt es nicht mehr. Was ist nötig jetzt noch an dem Ausbau von Verkehrsinfrastruktur, um diese Bauprojekte zu bewältigen? Das ist, glaube ich, vielleicht auch aus der Sicht der Grünen und aus der Sicht der SPD, vielleicht eine unterschiedliche Perspektive, oder sind Sie sich da einig? Beziehungsweise fragen wir einfach mal so, also wie viel Straße ist nötig, um Gronau zu ertüchtigen?
Also es ist jetzt nicht natürlich dieses neue Wohngebiet infrastrukturmäßig sehr gut an der S-Bahn auch. Ne? Also, und wir wissen ja auch nicht, also ich glaube auch nicht, dass wir in 15 oder 20 Jahren noch die gleiche Mobilität haben wie heute. Die Mobilität wird sich auch in den nächsten Jahren ändern. Ich sehe das also auch schon bei Söhnen von Bekannten, die in Köln wohnen. Früher war das üblich, das sage ich auch, als ich jung war, als ich studiert habe, da hatte jeder sein Auto. Das ist heute nicht mehr so. Ne?
Das nicht mehr jeder, aber die meisten dann doch noch. Oder auch manchmal 2 oder 3.
Ja, aber ich denke mal, also wenn es nach uns geht, wenn es allein nach uns geht, bauen wir keine neuen Straßen. Wir haben genug. Wir müssen zusehen, dass der Verkehrsraum, den wir haben, dass er gerechter aufgeteilt wird. So. Und wir werden nicht so weitermachen können, wie wir es bisher gemacht haben. Das funktioniert einfach nicht. Wir werden nicht jeder Haushalt 2 Autos oder noch mehr haben können. Wir müssen zusehen, dass wir viel mehr Carsharing in die Wohngebiete reinbekommen. Und gerade wenn es dann so auch verdichtete Wohngebiete, Wohnviertel dann sind. Also ich würde gerne meine blöde Karre da abschaffen, wenn ich muss aber kilometerweit laufen, bis ich den nächsten Carsharing-Point erreiche, aber es wäre doch so viel praktischer, wenn ich wüsste, ich habe da so ein Abo, ich gehe hin, ich nehme mir das Ding, ich muss mich um nichts kümmern, wenn das kaputt ist, wenn eine Schramme drin ist, muss ich, es ist nicht mein Bier. Und ich denke, es stehen so viele Autos einfach nur nutzlos im Straßenverkehr, im Straßenraum, öffentlicher Raum. Und müssen wir uns mal drüber unterhalten, was das für einen Wert hat, dass wir einfach unsere Autos ohne Entgelt einfach überall abstellen oder zu meinen, dass wir das dürfen können müssen. Ich denke, wir müssen einfach, wir müssen erkennen, dass das so nicht weitergeht und dass wir einfach, viel auch aus Bequemlichkeit, und da fasse ich mich auch an meine eigene Nase, aber gerade in den urbanen Gebieten, und dazu zähle ich jetzt mal gerade auch Gronau und gerade die Innenstadt, wird es so sein, dass wir viel mehr auf den Modalsplit setzen, also ne, ÖPNV, Fahrrad, Fußverkehr.
Ich weiß jetzt auch nicht, wo Sie hier neue Straßen bauen wollen. Ja. Das ist, also wenn ich mir so...
Naja, in Gronau gibt es ja den leeren Bahndamm, es gibt immer das Gleisdreieck, da könnte man durchaus Entlastungsstraßen bauen, wenn man will.
Wir wollen nicht.
Jetzt bin ich auch nicht. Nein, also das war ja bei uns lange Zeit umstritten, wir waren ja lange Zeit für den Bahndamm und wir haben gesagt, wir machen da jetzt ein Moratorium und werden diesen Bahndamm in dieser Ratsperiode nicht angehen. Das ist das, was wir miteinander vereinbart haben.
Und auch jemand einen mäßigen Ausbau des Gleisdreiecks. Bei Ihnen jetzt bei der SPD. Also die Entlastungsstraße wird ja kommen müssen, wenn die Bahnübergang, also die, die Buchholzstraße gesperrt wird.
Ja.
Von daher wird es eine Veränderung geben müssen.
Ja, das heißt aber vielleicht mehr Verkehr und so weiter, das heißt eine Verlagerung des Verkehrs. Mhm.
Gut, ja, Thema Straßen, Infrastruktur.
ÖPNV und mehr Mobilität betrifft ja nicht nur sozusagen den Gronau-Bereich, denke ich mal, wenn man über Bergisch Gladbach redet. Über ist gar nichts gesprochen worden. Ich denke auch mal, was sollte noch mal getan werden in Richtung Verbesserung und Erweiterung der Linie 1? Was sollte noch mal sozusagen in Angriff genommen werden in Richtung Radverkehrstrassen, auch in Richtung Köln? Es gibt Pläne sozusagen für Anschlüsse von allen Schulen in Bergisch Gladbach, den weiterführenden Schulen und sozusagen mit Radverkehrswegen, besseren Radverkehrswegen als bislang. Da ist ja noch großes Brachland eigentlich in dieser Stelle. Die Diskussion hat sich ja hier in den letzten Monaten immer nur konzentriert auf eine Straße, die mit L anfängt. Aber das ist sozusagen ja nicht die einzige, wo man was für den Radverkehr tun könnte. Also ich meine, die Frage geht nochmal in die Richtung das Thema Mobilität mit ÖPNV und nicht so sehr über Auto zu diskutieren, sondern über die Alternativen, um dort Möglichkeiten zu schaffen. Denn Bergisch Gladbach ist eben nicht ein zentraler Ort, sondern aus meiner Diskussion und Erfahrung immer sind es vier Stadtteile sozusagen.
Herr Schick, die Frage habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Ja, doch, wie es da weitergeht, aber ich denke mal, da sind halt viele Projekte, die jetzt eine Verlängerung der Linie 1 und die Radpendlerrouten, ne, das sind aber alles Themen, die liegen beim Kreis und die werden da wirklich auch, das weiß ich, mit Nachdruck verfolgt. Wir sind sehr glücklich, dass die Verlängerung der Linie 1, die hat in der Bewertung der Wirtschaftlichkeit, ist die sozusagen so gut bewertet worden, dass wir das sozusagen weiter planen dürfen. Und da wird sich, also da geht es uns wirklich auch darum, dass die Firma Miltini, die ist da ganz sehr stark hinterher, dass sie damit eingebunden wird. Und das sozusagen kommt in die nächste Realisierungsstufe, liegt aber beim Kreis, wird auch bei uns, am Herrn Bittmigenda wird das mit begleitet und auch wirklich mit Nachdruck verfolgt. Die Radpendlerrouten, ein ganz wichtiges Projekt, dass wir da interkommunal weiter gut zusammenarbeiten. Aber auch da werden wir nochmal drüber reden können. Da geht es ja auch darum, dass nicht nur die Fahrräder immer nur auf die kleinen Straßen umgeleitet werden und da noch rum und da noch rum. Das ist dann vielleicht hübscher und netter zu fahren. Aber es geht ja auch für die Fahrräder darum, dass sie eben wirklich eine gute Alternative haben, auch schnell und in Konkurrenz zum Auto und auch Konkurrenz auch zur S-Bahn schnell nach Köln oder nicht nur nach Köln, aber auch in die Randbezirke reinkommen. Und da werden wir uns drüber unterhalten müssen, dass auch auf Hauptverkehrsachsen, ich habe jetzt mal Thema Gutestraße, Thema Kölner Straße kommt dann wieder, dass das, die sind da alle drin, ne? Und da werden wir Das wird nochmal ein großer Knackpunkt werden, aber die Planungen laufen in die Richtung. Und wir sind da auch sehr hinterher, dass das mit Nachdruck weiter verfolgt wird. Und Rad macht Schule, das ist dann das einzige Projekt in diesen überregionalen Planungen, was dann bei uns liegt. Und das in der IGP ist soweit abgeschlossen. Da war ja dann im letzten Jahr noch, wurde dann in Heppau noch der eine Stich neu gemacht. Die Verbindung da am Kölner Fenster lang. Und jetzt wird das fortgeführt. Also das Ziel ist, dass wir ausgehend von den Schulen ein Netz legen in Bergisch Gladbach. Das kann auch schneller gehen, aber ich kann mir wenn ich mir die Personalsituation in diesem Bereich dann da angucke, vielleicht kommen wir nachher sowieso noch mal grundsätzlich zur Personalsituation. Das ist halt einfach, ja, wir können uns die Planer und die Menschen leider nicht backen, das würden wir sehr gerne und auch da schneller vorankommen. Und ich weiß aber, dass das auf Hochtouren.
Herr Schick, Sie haben gerade das Stichwort L genannt, das L-Wort. Also ich nehme an, Sie meinen die Laurentiusstraße, die uns ja in den letzten Wochen und Monaten ziemlich stark beschäftigt hat, sowohl in der Politikverwaltung als auch in der Bevölkerung.
Und im Journalismus.
Und im Journalismus natürlich auch, das lassen wir uns nicht entgehen, logisch. Die Frage ist aber, jetzt auch an die SPD nochmal gerichtet, sind das Schauplätze, weil uns Sie, Frau Mannert, sagen, ja, also es gibt so wenige Sachen, die wir hier in der Stadt selber entscheiden können. Vieles liegt auf der höheren Ebene beim Kreis. Das sind dann Punkte, die die Stadt selber entscheiden kann. Also eine, ich würde mal sagen, profane Fahrradstraße einzurichten und es gelingt trotzdem nicht. Was ist aus Sicht der SPD da passiert? Ist das jetzt, was jetzt als Kompromiss da auf der Straße liegt, ist das eine vernünftige Lösung?
Also das ist ja hochgekocht worden von Ihnen, von Kölner Stadtanzeiger. Wir reden hier über 400 Meter Straße. Und in den letzten Wochen und Monaten ist keine Woche vergangen, dass dieses Thema nicht wieder groß wieder ausgebreitet wurde. Natürlich, da ist diese Lösung mit diesem abknickenden Straßenverlauf über
ist nicht von den Medien vorgeschlagen. Die ist nicht von den Medien
umgesetzt. Lass uns nicht ausreden. Das war natürlich Unsinn. Ne? Also ich sag mal.
Ja, aber vom Stadtrat so beschlossen.
Einstimmig? Nein. Es ist nur vom Ausschuss beschlossen worden. Und es war ein Vorschlag der Verwaltung. Das war kein Vorschlag aus der Politik, sondern das war ein Vorschlag aus der Verwaltung. Auch da kann man sich ja auch mal irren. Es ist für alles also auch für durchaus sinnvoll, Dinge erstmal auszuprobieren. Und das war ja auch ein Probelob. Und da hat man gesehen, nach 10, 12 Tagen, das funktioniert so nicht.
Ein Spruch?
Ja, da sind wir unterschiedliche Auffassungen. Das funktioniert so nicht. Deswegen da muss man sowas auch abbrechen. Das finde ich auch gut. Genau dasselbe war mit der Buttestraße. Wenn man kann doch durchaus sagen, wir wollen Erkenntnisse haben, wie funktioniert das oder funktioniert das nicht. Und wenn es nicht funktioniert, dann sagt man, wir brechen das ab, wir müssen eine andere Lösung
haben. Die Bundesstraße ist ja der Verkehrsversuch beendet worden, ausgewertet worden und dann die Schlüsse rausgezogen. Und das war jetzt ja bei der Laurentiusstraße völlig anders. Die ist eben halt sehr Hals über Kopf abgebrochen worden, ohne irgendwelche Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und es gibt eine andere Lösung. Das war meine Frage. Ist jetzt die Lösung Fahrradstraße, wie sie nun kommen soll, also ohne Ableitung und mit einer weiteren Durchfahrt, ist das eine Lösung?
Also wir können mit der Lösung, wenn sie denn ordentlich umgesetzt wird und wenn da auch noch, sage ich jetzt mal, ein paar Blumenkübel reinkommen und so ein paar, sage ich mal, dies für die Fahrradfahrer auch, also auch sicher machen, dann können wir gut damit leben. Ich würde trotzdem noch mal betonen wollen, dass wir schon auch gesehen haben, dass das funktioniert hat. Ich habe auch eine subjektive Wahrnehmung, dass in der Laurentiusstraße weniger Autos durchfahren. Also ich glaube, dieses, dass man merkt, ich kann ja eigentlich auch, wenn ich von Parkrad komme, direkt an der Feuerwache abbiegen, fahre durch den Tunnel und bin viel schneller durch die Stadt, als wenn ich mich da durchquäle. Und das war ja auch das Ziel, dass man gar nicht erst da reinfährt, dass man es einmal macht und danach nie wieder. Und ich bin auch eben da lang gefahren, kam daher, es ist wirklich leer. Wenn das jetzt sozusagen durch diesen Versuch dabei herausgekommen ist, dann bin ich auch zufrieden, dann hat es für die Laurentiusstraße auch schon was gebracht, weil es gibt einfach eine Alternative. Wir hätten uns gewünscht, dass man wirklich den Versuch, wenn man ihn einmal macht, dass man ihn durchzieht, dass man ihn ordentlich auswertet, weil ich habe festgestellt, am ersten Tag gab es wohl mal größeren Sprückstau, aber danach konnte ich das nicht feststellen. Ich fahre da auch oft und sehr oft da lang. Wir können jetzt damit leben, wie es ist. Und wir können nur immer wieder konstatieren, wie schwer das ist, einen Status quo zu ändern. Der Status quo muss sich nie rechtfertigen. Der Status quo ist einfach da. So, und auch wenn der doof ist, also wenn wir es feststellen, der ist eigentlich für uns alle zusammen eigentlich nicht mehr tragbar. Es ist trotzdem so schwer, das zu ändern, weil dann gehen direkt die Reflexe los. Ich verliere was, ich kann nicht mehr bis direkt vor meiner Haustür fahren, wo soll mein Besuch parken? Da kommen dann Sachen auf das Tablett, da würde jemand, der in Köln wohnt, nie auf die Idee kommen, an der Politik zu fragen, wo soll mein Besuch parken? Ja, also das ist, wir haben da ein Anspruchsdenken und es ist, ich sage auch nicht, dass das kommunikativ wunderbar gelaufen ist und da sind bestimmt auch, ja, das hat dann so eine Dynamik entwickelt, das war teilweise auch nicht mehr nachzuvollziehen, wie das schon wieder in so eine Richtung laufen kann, aber wurde ja auch viel dafür getan, wenn ich da so Flyer-Aktionen denke und es ist einfach, ja, ich kann nur konstatieren, wie schwierig es ist und es macht mir schon auch Sorge für alle Projekte, die da in nächster Zeit auf uns zukommen werden und zukommen müssen. Und wir müssen da irgendwie alle gemeinsam
durchgehen. Vielleicht noch zur Lorenzestraße.
Ich glaube, der Hinz hat auch noch eine Frage zur Lorenzestraße,
oder? Ja, es ist ja jetzt so ein bisschen offenkundig geworden, dass Sie beide da vielleicht nicht so in der Meinung ganz übereinstimmen, auch was diesen Versuch mit der Umlenkung über den Parkplatz da angeht. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, als ich diesen Versuch sah, und wenn Sie jetzt sagen, das kommt aus der Verwaltung, ist bei mir eigentlich nur der Eindruck entstanden, die Verwaltung arbeitet strikt gegen dieses Konzept. Einen solchen Unsinn kann man nur erfinden, wenn man irgendwas kaputt macht. So deutlich muss man das eigentlich sagen. Und ja, jetzt nochmal zweiter Schritt. Von wegen, es dauert alles zu lange. Es gibt ja jetzt einen Vorschlag der Grünen, den haben sie ja auch abgedruckt, wo ich denke, ja, so könnte man es machen. Warum macht man es denn jetzt nicht? Man könnte doch im Prinzip das Thema jetzt umsetzen, auch so, dass, ich sag mal, alle Verkehrsarten dort...
So wird es ja jetzt auch umgesetzt.
Ja, aber wann?
Ja, das nicht ist in dieser Woche.
Nicht in dieser Woche, aber wir hoffen, dass es wirklich dieses Jahr klappt.
Ja,
okay. Das sind die absoluten Oberprioritäten in dieser Abteilung.
Das hat bei mir auch einen anderen Lerneffekt noch gehabt, diese Lorenzestraße. Wir müssen das wesentlich mehr mit den Bürgerinnen und Bürgern auch kommunizieren und müssen die auch versuchen mitzunehmen. Entscheiden muss es letztendlich die Politik. Da gibt es wieder streitende Interessen, das ist ganz klar, das ist immer so. Da muss auch jemand dann entscheiden. Aber mir ist es so, ich könnte jetzt in meinem Computer eine extra Ablage nur Laurentiusstraße hin. Aber glaube schon, dass dort die Bürgerinnen und Bürger nicht entsprechend mitgenommen worden sind. Und dann muss man sehen und es macht dann natürlich auch Sinn, so ein Gesamtkonzept auch zu haben. Das war ja, diese Lorenzestraße war ja im Grunde genommen, man hat mal diese 400 Meter rausgenommen, haben gesagt, das machen wir mal probeweise, aber es ist nicht in einem gesamten Netz gewesen.
Und das ja, aber war wir müssen ja mit dem Netz irgendwo mal
angucken. Und das gibt es ja dann noch nicht, ne, dieses Netz.
Ja, das
war das Problem gewesen, dass dann auch den Bürgerinnen und Bürgern, auch den Anwohnern der Lorenzestraße begreiflich zu machen. Da hätten wir wesentlich leichter auch die Möglichkeit gehabt, zu argumentieren.
Also wir haben die Redezeit für die Lorenzestraße plus Elrod strikt auf 7,5 Minuten begrenzt. Und von daher möchte ich das relativ schnell dann auch beenden, aber trotzdem...
Nicht auch von der Lorenzestraße alleine wegnehmen. Ja. Es ist ja so der Vorwurf immer gemacht worden, das sei Symbolpolitik. Ich möchte Sie einfach nur ermutigen, symbolische Symbole zu setzen, an denen man was Neues auch erfahren kann und ausprobieren kann. Also ohne den wird es nicht gehen.
Zum Beispiel?
Ja, ich habe kein konkretes Beispiel jetzt, aber ich finde diese Negativbewertung von Symbolpolitik falsch.
Wir haben ja jetzt auch, vielleicht mal nicht die letzten, die Lorenzestraße, das nächste große Projekt ist ja dann auch die Altenberger Domstraße in Schildchen. Das ist ja auch so ein Punkt, da sollen Parkplätze müssen, also der Parkraum, ne, das ist halt wirklich ein absolutes Nadelöhr, wenn man das umgestalten möchte und auch dem, sag ich jetzt mal, den Verkehrsraum gleichberechtigter aufteilt, dann fallen Parkplätze weg. So, großes Problem, groß Geschrei. Ich kann einfach nur konstatieren, diejenigen, die schreien, die machen sich einfach wirklich einfach viel lauter bemerkbar. Und wir haben genauso viel, dann, als es dann hieß, der Bürgermeister hat den Versuch zurückgenommen, da sind dann auf einmal alle die in der Laurentiusstraße wohnen, die das super toll fanden und auch die da nicht wohnen, sondern mit dem Rad reinfahren, die haben dann das gemerkt, so von wegen, jetzt ist aber was passiert, ne? Das gefällt mir jetzt gar nicht. Also es gibt einfach auch dann, sage ich mal, oft die schweigende Mehrheit oder die dann einfach nicht so laut schreit und das ist halt einfach dann auch frustrierend zu erleben, dass dann da sowas gekippt werden kann. Ja, und vor allen Dingen dann auch noch die Mitarbeiter in der Verwaltung wirklich telefonterrormäßig angegangen werden, dass man das Telefon abschalten musste zum Schutz der Mitarbeiter. Das ist einfach nur fürchterlich.
Das läuft jetzt aber bei der Altenberger Domstraße, meine ich, wesentlich besser. Da sind ja, ist ja eine Kommunikation auch der Politik. Die Politik arbeitet da ja auch relativ gut zusammen, über alle Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg. Ich glaube, dass so eine Kommunikation auch wichtig ist in der Stadt.
Das ist klar.
Ich möchte noch zum Fahrradthema noch wirklich was sagen. Ich fahre Auto, ich fahre auch Fahrrad und das sehr gerne. Und von Gronau in die Stadt war ein Horrortrip. Bis sie es geändert haben und auch jetzt wirklich die Beschilderung, also der muss einer ja nicht lesen können, Schild lesen können oder überhaupt nichts sehen können, dass man die untere Hauptstraße jetzt als Fahrradfahrer benutzen muss. Und auch kein Auto überholen darf. Ja? Und dasselbe ist für mich positiv, dass sie diese Busspur als Fahrradspur hin und zurück gemacht haben. Der Weg zurück auf diesen schmalen Fahrradstreifen mit diesen vielen Ausfahrten bis zum Kreisel, der war Horror. Und jetzt auf der Busspur und dann halt das ist alles wesentlich und die Laurentiusstraße, wenn ich die jetzt statt einwärts nutzen darf, die Untaler Straße, wenn ich von der Laurentiusstraße in die Stadt wollte, musste ich die Odenthaler Straße runter. Das war ein Horrortrip.
Aber die wird jetzt auch gemacht.
Ja, aber wenn ich die Laurentiusstraße nutzen kann als Fahrradfahrer, verhältnismäßig sicher, dann bis zum Markt bin ich schon wieder auf einem viel, viel entspannteren Weg.
Ja, also es sind diese kleinen Fortschritte, die wir ganz am Anfang, die Frau Hohmann am Anfang erwähnt hatte. Es gibt, ich würde auf die Symbolpolitik noch einen drauflegen, es gibt die ideologische Symbolpolitik, die Fortschritte vielleicht dann doch erzeugt. Sie hatten vorhin kein Beispiel genannt für das, was man vielleicht nochmal als Probelauf machen könnte. Es geht ja darum, den Modalsplit, also sprich den Umstieg vom Auto auf Fahrrad, Fußgänger und sonst was irgendwie zu befördern. Dazu muss es Anreize geben. Wie sieht es aus mit dem Parkgebühren? Sie hatten vorhin gesagt, Anwohnerparken. Auch dazu gab es ja Ende letzten Jahres einen Anlauf, die Parkgebühren zunächst drastisch zu erhöhen, dann moderat zu erhöhen. Zum Schluss haben die gar nicht mal erhöht. Wäre das nicht einer der Punkte, wo man sagt, damit könnte man Anreize setzen, auf das Auto zu verzichten, auch das Auto aus dem öffentlichen Parkraum herauszunehmen? Ich würde zuerst, ich glaube, das ist bei Ihnen, brauche ich Sie von meiner Frau nicht zu fragen, aber wie sieht es mit der SPD aus? Geht sie solche Schritte mit?
Also wir haben ja die Erhöhung der Parkgebühren in Angriff genommen, weil ja geplant war, dass die Einnahmen aus der Parkbewirtschaftung umsatzsteuerpflichtig werden. Das ist jetzt, das war auch der Grund, weswegen wir uns da geeinigt haben, dass wir müssen da erhöhen, das kann nicht zulasten der Stadtkasse gehen. Und
das hatte die Stadt aber verbunden mit dem Ansatz, die Erhöhung noch deutlich höher zu machen, um auch einen Lenkungseffekt zu erzielen. Beide Punkte sind dann zusammen wieder zusammengestrichen.
Kurz vorher ist die Begründung weggefallen. Ne? Der Anlass. So. Und deswegen ist es jetzt erstmal, aber das wird wieder kommen. Also
Also das Thema ist ja nicht aufgehoben, aber ja. Wahrscheinlich da in der Höhe, da wahrscheinlich
also, Höhe,
unterschiedliche Auffassung sein werden. Ist natürlich auch so, dass natürlich die Erhöhung der Parkgebühren, wenn man die auch in den Außenbereichen nehmen, natürlich auch diejenigen trifft, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Das muss man da einfach sehen, dort wo die Menschen wirklich aufs Auto auch angewiesen sind. Und der ÖPNV ist nun leider bei uns nicht so, dass man sagt, man kann also da völlig drauf verzichten. Also wenn ich dann sehe, ein Herkenrad, oder auch Herren Strunken. In diesen Bereichen sind die Menschen auch auf das Auto oftmals angewiesen. Und da muss man natürlich auch deren persönliche Situation berücksichtigen. Und das sind hier nicht alle Leute, die SUV fahren und Geld wie Heu haben. So, das heißt also, sage ich mal, eine moderate Erhöhung. Wir haben das damit verbunden, haben gesagt, wenn wir irgendwelche soziale Projekte realisieren wollen, dann wollen wir diese Erhöhung, die wir dort nehmen, die Einnahmen, die wir haben, dort verwenden. Das ist, zumindest in meiner Fraktion haben wir auch mal untereinander so gesprochen, das wäre ein Grund zu sagen, wir erhöhen die Parkgebühren, um die in bestimmte soziale Projekte auch einzusetzen. Also das wäre der Grund. Das andere, was wir uns dann mal oder was wir damals auch andiskutiert haben, war die Frage des Anwohnerparkens, was es ja jetzt zurzeit nicht gibt, sondern es gibt die Möglichkeit, sich freizukaufen für doch relativ geringes Geld und in der Innenstadt keinen Parkschein zu ziehen. Wenn wir sagen, wir wollen ein solches Anwohnerparken, dann können wir uns durchaus vorstellen, dass wir da eine moderate eine Erhöhung der Gebühren vorschlagen und beschließen werden.
Ein Euro pro Tag, glaube
ich. Das hat nur 1 Euro.
Plus.
Am Tag.
Also zusätzlich. Ja, im Moment kostet das Ticket ja irgendwie 60 Euro.
Nein, also statt 60.
Statt 60 Euro. Das sind ja schon 2 Euro pro Tag.
Nein. Es gibt hier die Tagesticket. Es geht jetzt ums
Anwohnerparken. Ja. Im Moment kann ich mir ja ein Ticket für 60 Euro kaufen, mit dem ich in der Innenstadt auf den Parkplätzen umsonst parken darf.
Das Ganze, ja, genau. Und wir haben gesagt, 1 Euro pro Tag.
Das wäre eine Vergünstigung. Geht über den 60. Also 1
Euro
pro Tag.
360 Euro pro Tag.
Ja, die 60 Euro bezahle ich aber im Monat, nicht im Jahr.
Nein.
Doch, nee. Gut, nee. Ich habe es getan. Okay, gut. Also, können wir das nochmal prüfen.
Okay. Jetzt haben es vielleicht zu viel gezahlt.
Also nochmal eine Ergänzungsfrage. Gibt es denn dafür wahrscheinlich überhaupt noch einen Stadtrat in Mehrheit? Weil nach meiner Erinnerung gab es ja bei der dritten Partei, die der Ampel angehörte, da auch nicht so große
Akzeptanz. Diese dritte Partei, die du angesprochen hast, die hat diesem Kompromiss zugestimmt. Also okay. die hat diesen Anwohnerparken.
Das hat ja auch was Haushaltsrelevantes.
Ach, zum Anwohnerparken und für den ersten Teil auch?
Ja.
Okay.
Interessante, vielleicht kurze Zwischenfrage oder Zwischendiskussion. Als Koalition ohne Mehrheit, bei all den Plänen, die Sie haben und die Sie umsetzen wollen, wie groß sind eigentlich die Chancen auf die Umsetzung? Also Sie haben natürlich jetzt auch einzelne Abstimmungen gewonnen, Sie haben aber auch einzelne Abstimmungen verloren. Wie soll das in der Zukunft funktionieren?
Das ist doch ganz einfach. Wir haben keine Mehrheit. Wir werden mit anderen da in Gespräche gehen und versuchen, unsere Ideen durchzusetzen. Entweder klappt es oder klappt es nicht.
Also werben.
Das haben wir ja vorher auch gemacht. Ich sage jetzt mal so, also das vorher haben wir das auch diskutiert. Ja, und auch nicht unstritten und wirklich hart diskutiert. So. Also für mich hat sich jetzt eigentlich im Prinzip nicht viel verändert. Wir reden jetzt natürlich bevorzugt mit den Freien Wählern. Ich kann nur sagen, es ist nicht schwieriger als vorher. Es ist anders, aber es ist auch nicht schwieriger.
Gut, okay, das heißt, Sie haben jetzt zwei kleinere Parteien, mit denen Sie reden können. Vorher hatten Sie nur eine, mit der Sie reden mussten.
Ja, aber man kann es ja sagen, die FDP war in vielen Dingen der Bremser. Muss man einfach so sehen. Ich will jetzt nicht aus den Koalitionsverhandlungen und unseren Ausschusssitzungen berichten, die wir gemeinsam hatten, aber vor 11 Uhr sind wir meistens abends aus dem Koalitionsausschuss nicht herausgegangen und das geht jetzt wesentlich schneller Und ich sag, Gespräche mit anderen Fraktionen, selbst jetzt, wo wir die hatten, gemeinsam mit der CDU, wo wir da sozusagen das einen fast ja einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt haben, waren durchaus auch angenehmer als viele Gespräche, die wir mit den Freien Demokraten hatten.
Ich will auch nochmal zu dem Zanders aus. Wir hätten ja durchaus so tricky sein können und hätten den Beschluss jetzt zum Zanders, den hätten wir in den Rat holen können, weil die Freien Wähler haben im Zanders-Ausschuss keine Stimme. Also das heißt, hätten wir mit denen keine Mehrheit gemacht. Wir hätten das in den Rat holen können und hätten da mit einer Stimme Mehrheit mit den Freien Wählern eher unsere, sage ich jetzt mal, Linie durchsetzen können. Ja, aber das haben wir bewusst nicht getan. Wir wollten das auf viel breitere Beine stellen und haben auch dafür dann in Kauf genommen, dass einfach der Fokus zu den Arbeitsplätzen statt dem Wohnen dann doch erheblich auch nochmal verschoben wurde. Und wir lagen da eigentlich mit den Freien Wählern und ihrem Antrag, den sie dann ja nochmal gestellt haben, eigentlich viel enger beieinander. Aber da war uns das einfach viel wichtiger, dass wir das gemeinsam tragen und dass das Bestand hat und wir das nicht dadurch kämpfen. So. Mhm. Und das werden wir dann für verschiedene andere Projekte dann auch immer wieder gucken. Klar, jetzt ist unsere Aufgabe, wir gucken uns die Tagesordnungen an und müssen sagen, wo wird's denn kritisch? Und man muss ja auch sagen, 80% der Sachen sind ja überhaupt nicht, da streiten wir uns ja mit niemandem. So. Und dann gibt es natürlich immer die Dinge, dann natürlich immer unsere Herzensthemen, Mobilität, das ist dann halt immer so ein Knackpunkt. Und da müssen wir dann halt sehen. Und
Gut, ich würde gerne das Themenspektrum nochmal aufmachen. Wir haben ja auf der großen Liste am Anfang noch ein paar drauf gehabt, Kita, Schulen und ähnliche Kleinigkeiten. Die Klimawende. Noch eine weitere große Kleinigkeit. Was sind Ihre Fragen, was sind Ihre Anliegen? Wo wollen wir weitermachen?
Klima ist natürlich immer ein wichtiges Thema. Ich hatte ja letztes Mal, als der Bürgermeister da war, schon meine Zweifel auf den Tisch gelegt oder gesagt, wie mache ich denn das im Stadtklima? Sie wollen auf der einen Seite Wohnraum schaffen, Gewerbeflächen, ja, wenn man den FNP auch längerfristig umsetzt. Wo bleibt das Klima? Sie kriegen hier keine Klimawende hin, ich wüsste nicht wie. Ne? Es gibt ja beispielsweise, soweit, wenn ich richtig im Bilde bin, für den Flächennutzungsplan kein eigenständiges Grünkonzept, um zu sagen, ich kümmere mich also mal wirklich intensiv und echt um die Verbesserung des Wohnumfeldes. Oder liege ich da falsch? Ich meine, sowas sollte es immer mal geben. Ich weiß das aus früheren Kontakten mit der Stadt, ist aber, glaube ich, nie umgesetzt worden.
Also ich weiß nicht, was Sie meinen, aber in dem Flächennutzungsplan sind ja Grünzüge auch aufgeführt. Der Flächennutzung,
ja, das ist ja Bestand. Ich meine jetzt mehr eine Entwicklung nach vorn.
Also Sie meinen Entsiegelung?
Entsiegelung oder eben auch, dass ich Grünflächen schaffe, ne, oder auch sichere. Aber vielleicht sollten wir das auch abhaken.
Nein, aber die Frage ist ja, die dahinter steht, ist ja das, was tatsächlich, womit Sie eingeleitet haben, was sind jetzt die Punkte, die die Stadt wiederum, also das ist auch immer wieder eine Frage, was kann die Stadt eigentlich als einzelne Institutionen, also eine Gebietskörperschaft selbst machen, was sind die nächsten ersten Schritte, mal abgesehen von den Konzepten, die natürlich geschrieben werden und geschrieben werden müssen, um tatsächlich Fortschritte zu erreichen, was passiert in der nächsten Zeit?
Ja, also vielleicht nochmal zur Sicherung, die Bauschutzsatzung ist für uns auch schon wirklich wahnsinnig wichtig und die wirkt auch, also die Mitarbeiter haben da wirklich zu tun und gerade wenn es bei Bauprojekten darum geht, die Bäume, die da stehen, zu sichern, zum Beispiel beim Steinbüchel, dass die Bäume da zumindest an der einen Seite stehen geblieben ist, das war eine ganz intensive Betreuung durch Stadt Grün, dass das dort auch passiert. Vorher hatten wir keine Baumschutzsatzung. So, ganz wichtig für uns ist die kommunale Wärmeplanung. Das wird jetzt demnächst eine Pflichtaufgabe. Das ist jetzt auch im nächsten Ausschuss. Da haben wir jetzt per Dringlichkeit, haben unsere zwei Klimamanagerinnen da den Förderantrag gestellt.
Was soll das sein?
Die kommunale Wärmeplanung. Ja, wir müssen, jede Kommune in Deutschland wird sich damit beschäftigen müssen, wo sind Betriebe, die Abwärme produzieren, wo sind die größten Verbräuche? Das macht auch zum Teil das Klimaschutzkonzept, was jetzt auch entwickelt wird, ne? Zu schauen. So, und dann muss man schauen, wo man Synergien miteinander hinkriegt. Und da stellen wir uns vor, dass Zanders sozusagen unser Nukleus wird. Hier müssen wir beweisen, dass man ein klimaneutrales Quartier bauen kann, was klimapositiv ist. So, und das wäre sozusagen, das wäre super. Es liegt zentral mitten in der Stadt und von daher ausgehend machen wir jetzt eine komplett neue Infrastrukturplanung. Und da, die Frau Merscher hat auch gesagt, ja, Fernwärme wäre super, wenn wir da irgendwas hätten, muss mal rankommen. Aber eine kommunale Wärmeplanung ist, müssen wir machen, ist eine Pflichtaufgabe, ist auch die Frage, wie uns auch die Belkaf da helfen kann. Und dann muss man ganz kleinteilig gucken, wie man das umsetzen kann. Das ist eine Generationenaufgabe, ja. Aber wir müssen daran.
Wissen Sie zufällig, ob da Geothermie auch berücksichtigt wird? Weil ich hatte einen Vorschlag gemacht in diesem Rahmen von dem Klimaschutzkonzept, aber nichts mehr gehört. Weil gerade Sanders wird sich natürlich anbieten.
Das wird jetzt geprüft. Also deswegen war das ja jetzt auch so wichtig.
Mal wissen nicht konkret, ob Geothermie untersucht
wird. Das wird jetzt, also es muss jetzt eine Infrastruktur, das wird jetzt ausgeschrieben. Ja, da werden sich sicherlich größere Unternehmen drauf bewerben, weil es ja sehr attraktiv sein wird, die Infrastruktur dann für Zanders zu planen und zu bauen. Und da denke ich, meine ich doch schon, dass da alle Optionen auf den Tisch kommen. So.
Das braucht man nur solche Breakthrough-Projekte, um wirklich mal zu sagen, jetzt passiert was.
Ne? Müssen wir andocken. Und ich meine jetzt das dauert immer so lange, bis wir da eine Stelle, wir schaffen die, dann wird die ausgeschrieben. Aber die Stellenausschreibung jetzt für die kommunales Energiemanagement, die läuft. Und ich meine, wir haben ich habe es vorhin noch rausgesucht, unsere Stromkosten sind vom Ansatz her. Wir hatten 22 hatten wir einen Ansatz von 2,4 Millionen Euro. Der ist jetzt hochgegangen, 23 auf 5,8. Ja, und Gas hat sich auch verdoppelt. Ja, nein, Gas ist von 1,7 auf 5,8 hoch und der Strom hat sich verdoppelt von 2,4 auf 5,8. Das ist der Wahnsinn, was da vom Potenzial ist. Wir müssen daran. Und Sie wissen ja, wie unsere Liegenschaften ausschauen. Ja, das ist einfach jahrelang liegen geblieben.
Der Belkaf auch natürlich so. Eine der teuersten ist. Mittlerweile kriegt man wieder Kilowattstunde für 30 Cent und die Belkaf bietet den Haushaltsstrom, glaube ich, für 54 Cent an. Also,
gut, wir sind jetzt aber beim Thema Klima.
Ja. Wir müssen an die ganzen Sanierungen ran, allein aus wirtschaftlichen Gründen auch. Ne? Auch die Belkaf hat jetzt erkannt, dass Ökonomie und Ökologie sich jetzt nicht mehr ausschließen. Dann wir müssen an alle Punkte da rein.
Bitte. Also Energie und Klima hängt da zusammen und meine Frage ist in Bergisch Gladbach, also dieses Jahr haben wir kein einziges Windkraftwerk oder Windrad. Ne? Also haben wir denn Gebiete, gibt es Untersuchungen? Ich könnte mir vorstellen, drei Springen, da ist ja der höchste Punkt, dass man in dem Bereich vielleicht genügend Wind hat. Gibt es da Untersuchungen?
Damals im FNP haben wir das mit untersucht und da ist uns gesagt worden, in Bergisch Gladbach ist keine Fläche, die also erstmal wo ein Windrad wirtschaftlich betrieben werden kann, wo es auch rechtlich zulässig ist mit Abstands.
Aber im Kreis
ändert sich ja das Rechtliche mit den 1000 Meter und so.
Ich weiß nicht, die Belkaf, die gucken sich das gerade nochmal an und die werden dann nächsten Aufsichtsratssitzung auch nochmal auf uns zukommen. Aber da geht es dann wahrscheinlich eher so, deren Fokus ist jetzt eher auf Freiflächen. PV-Anlagen, da gibt es dann viel mehr Bedarf, aber Windräder im Kreisgebiet und im Einzugsgebiet der Belkaf, für die wir ja auch verantwortlich sind, da schon. Und da gibt es das erste Projekt da in Odenthal und das hat ja die Belkaf dann ja doch noch, sind sie dann mal aufgewacht, nachdem da ein Investor dann kam und haben dann nachgelegt.
Gehe eher davon aus, dass bei uns in Bergisch Gladbach mit Photovoltaik gearbeitet werden soll. Da ist ja, hatte ich am Anfang gesagt, die Belkaf Arena wird da untersucht. Da arbeiten wir auch gemeinsam mit der Bürgerenergie Genossenschaft zusammen, die wir ja auch unterstützen. Die Stadt wird also da auch einen Anteil erwerben. Dann DBG-Dach würde sich ereignen, ist da dann auch der Wertstoff, der Dach des Wertstoffhofes. Das Problem ist, dass wir natürlich bei den sonstigen städtischen Gebäuden die Statik nicht haben. Das klappt von der Statik aus. Und deswegen ist eben halt bei allen Neubauten jetzt, die wir machen, die werden also so konzipiert, dass dort auch Photovoltaik möglich ist.
Günstigerweise werden ja alle öffentlichen Gebäude neu gebaut. Nach und nach. Hens.
Das Stichwort Wärmemanagement verleitet mich jetzt zu der Frage, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf die städtische Ebene runterbrechen kann, das ist vielleicht eher ein Landesthema, aber das Thema Wassermanagement. Wir sehen ja gerade, Italien, Frankreich gibt es nach wie vor eklatante Probleme, Grundwasserstände sind riesig gesunken. letztes oder vorletztes Jahr war auch die Günthersperre bedrohlich weit im Pegel abgesunken. Macht sich jetzt eine Stadt wie Bergisch Gladbach um sowas auch den Kopf? Ich sag mal, hier wird ja auch vielfach, die Haushalte werden hier vielfach über Grundwasser versorgt.
Also wir machen uns im Schwammstadt schon lange den Kopf, ja. Bei Zanders ist das natürlich verankert, ja. Aber natürlich und bei allen neuen Planungen auch, und da muss man auch nicht mehr erklären, was Schwammstadt ist, sondern das haben jetzt mittlerweile auch die meisten, können damit was anfangen, aber es ist halt natürlich ein langwieriger Prozess, aber wir müssen daran, wir müssen auch daran, zum Beispiel, das gab es sogar mal, wir haben mich... Wir wurden in einem Haus, wo mal der Kreis, das war aber der Kreis, für eine Entsiegelung sozusagen dann eine kleine Prämie gezahlt hat. Ne? Also wir haben ganz viele, viele Private können auch was tun. Ne? Warum muss die ganze Parkfläche vor dem Haus so, ich will es mal eine Fläche sein, ja? Man kann auch wunderbar auf Schotter parken, das würde wahnsinnig viel bringen. Ich denke mal, wir haben ja nun eine sehr starke Einfamilienhausstruktur auch, wo durchaus auch die Möglichkeit besteht, sich Zisternen einbauen zu lassen. Ich denke mal, da werden viele Leute drüber nachdenken.
Wir haben auch schon Gebührenanreize. Ne?
Das heißt, aber das ist
also,
aber nicht.
Der Regenwasser wird ja nach versiegelter Fläche bezahlt. Ja. Und nicht wie früher, dass das einfach nach dem Frischwasserbezug ging. Ne? Also das war ja völlig irrsinnig. Ne?
Ja, aber das müsste angepackt werden. Das ist zu marginal, als dass da jemand sagt, okay, jetzt mache ich wirklich aktiv, würde ich nochmal da angehen.
Ja.
Aber ja.
Ja, Thema Hochwasserschutz würde ich gerne was zu sagen. Wir haben das ja auch vom, in Gerath hatten wir auch viele Überschwemmungen. Und wir haben uns damals aufgearbeitet, dann noch mit Dünnwald zusammengearbeitet. Ja. Und mittlerweile hat sich ja eine wichtige Erkenntnis verdichtet, dass die Überschwemmung Sie haben auch die Präsentation gesehen, in Dünnwald, im Höhenhaus, haben wir zum größten Teil 80% circa durch Regenwasser aus Bergisch Gladbach verursacht worden. Also hier entsteht auf jeden Fall Handlungsbedarf. Wir sind auch in Diskussion mit den Schadenbesserungsbetrieben, die sich aber noch nicht so sich bewegen wollen, die beharren auch auf ihren Schutzzielen. Ne? 100-jähriges Hochwasser, was, sagen wir, sowas, der Klimawandel ist noch nicht genug eingepreist in die Wetteraufschreibung. Da kann man heute keine Entscheidung mehr dran festmachen. Ne? Aber hier sehen wir schon Potenziale, auch da was zu tun. Ne? Zum Beispiel jetzt das Flachwasser-Rückhaltebecken, Sie hatten es geschrieben, ist relativ klein durch die neuen hydraulischen Berechnungen, die wir, glaube ich, durch unsere Eingabe auch angestoßen haben. Sieht man so langsam, was wir alles für Probleme in unserem Abwassersystem haben. Und wir wollen halt gern dahin pushen, dass das Wasser in Bergisch Gladbach verbleibt. Ne? Der Gerather Wald hat auf jeden Fall genug Potenzial, um Wasser aufzunehmen. Und sobald
ich
jetzt...
Ich glaube, es ist unsere einzigste Chance. Ja? Wir haben nur die Chance, sozusagen diese Flächen, die wir haben, zu nutzen. Weil wir werden es nicht schaffen, unser Kanalsystem Richtung Randkanal und Köln so zu ertüchtigen, dass das alles aufgenommen werden kann. Das funktioniert nicht. Also so viel Geld können wir, glaube ich, gar nicht in die Hand nehmen, wie das kosten würde. Und geschweige denn, dass wir gar nicht mehr an die Infrastruktur rankommen. Aber klar, wir haben hier in Bergisch Gladbach halt wie so eine Badewanne, ne? Und dann ist alles schön zugebaut und immer weiter verdichtet worden. Und man sieht's ja auch, dass dann gerade diejenigen, die alte Bebauung, ne, die sind jetzt sozusagen die es am stärksten trifft, weil die wohnen sozusagen meistens in den tiefsten Punkten jetzt mittlerweile, ne? Aber eigentlich, ja, ist dieses unkontrollierte immer weiter zusetzen und nicht darauf achten, dass es auch auf der Fläche dann versickern kann, dass wir nur an ganz vielen kleinen Punkten. Und die Präsentation auch gerade von Dünnwald, ich wurde ja dann in Nussbaum, da wieder Mutzbach da übergelaufen ist, das war also schier unvorstellbar. Aber wir haben da schon Chancen, wenn man die Straße anhebt, dass das Becken da in der Liebeschrattermühle wirklich viel größer wird. Und dann kann, also die hatten das sehr gut gezeigt, was man machen kann. Also sie haben es ja auch im letzten Ayuso, der war gestern, oder? Also das Thema ist angekommen, aber
es dauert halt alles. Ach, das ist ein dickes Projekt mit vielen Investitionen.
Und dieses Abwasserbeseitigungskonzept oder dieses Abwasser, das ist einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen da drin sind, das ist 120, es waren es.
Ja, Millionen Euro ist ein vielleicht ganz gutes Stichwort, um nochmal einen Schwenk zu machen auf die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Sie stecken ja mittendrin in den Haushaltsberatungen. Sie hatten das Glück oder vielleicht auch den Erfolg mitnehmen können, zum Start der Legislaturperiode ohne Haushaltssicherungskonzept schalten und walten zu können. Im Moment steht das immer wieder so als Schreckensgespenst auf der Agenda. Das wird nicht mehr lange dauern, dann sind wir wieder zurück in diesem Korsett. Gibt es genügend Geld zur Verfügung, um all diese Aufgaben anzugehen,
relativ rasch? Wir haben jetzt wir sind also nicht haushaltssicherungskonzeptpflichtig, sondern wir haben ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept aufgelegt, wo die Enden dann am Schluss auch zusammenpassen. Ist natürlich ein Riesenboost an Aufgaben, der vor uns liegt, insbesondere auch sehr viele Dinge, die seit Beginn dieser Ratsperiode passiert sind, erhebliche Kosten durch den Krieg in der Ukraine, also denke einmal Kosten für Flüchtlinge, Kosten durch Steigerung der Energiekosten und Ähnliches. Das heißt also, da liegt viel dran. Wir werden sehen, dass wir die Enden immer noch zusammenbekommen. Wir haben eine mittelfristige Finanzplanung. Da klappt es noch. Wir wissen natürlich nicht, wie es aussieht, wenn noch weitere zusätzliche Lasten auf uns zukommen. Da muss man auch als Haushaltspolitiker vorsichtig sein. Uns liegt ja ein Wahnsinns Volumen an Kosten bei den Schulen vor. Also es sind von den 21 Schulen, die wir haben, sind 20 marode, müssen eben halt entweder vollumfänglich saniert werden oder aber teilweise neu gebaut werden. Ich glaube, dass wir da mit der Schulbaugesellschaft die einzig richtigen Weg gegangen sind. Anders hätte das nicht geklappt. Da haben wir ja eine Riesenbürde auch aus der Vergangenheit übernommen. Ich denke auch die Infrastruktur, alles das sind Sachen, das wird sich wahrscheinlich nicht innerhalb der nächsten 5 Jahre finanzieren lassen, aber das sind Sachen, die müssen ja gemacht werden.
Das sind ja alles Investitionen, über die Sie jetzt reden. Da hatte der Bürgermeister auf dem gleichen Stuhl, auf dem Sie sitzen, vor der letzten Woche eine ganz einfache Antwort. Das sind Investitionen, die werden über Kredite finanziert, kein Problem.
Ja gut, da steht ja auch was auf der Habenseite, ne?
Genau, das ist der eine Punkt. Aber die andere Frage ist ja natürlich auch immer, wenn ein Haushaltssicherungskonzept, zumindest ob jetzt freiwillig oder pflichtig ansteht, die Sorge der Bürger oder auch der Akteure in der Stadtgesellschaft, gibt es wieder Einschnitte, gibt es wieder Einsparungen bei den anderen Ausgaben, bei den nicht pflichtigen?
Ja, da sind einige vorgesehen, aber da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, dass wir einige dieser Einsparungen nicht mitmachen werden. Dieses Konzept sieht ja vor, die Bürgerbüros einzusparen, das wollen wir nicht, sondern wir haben ja auch in unserem Koalitionsvertrag klar gesagt, wir wollen Stadtteilbüros haben. Wie das da in Rehfahrt angedacht ist, halte ich also für eine sehr gute Lösung, dass dass Vereine, Bürgerinitiativen mit dieses Bürgerbüro benutzen und sagen, wir machen da ein Stadtteilbüro raus. Dasselbe wollen wir auch haben für Bensberg, also nicht nur Rehfahrt, sondern auch in Bensberg. Also das wollen wir auf gar keinen Fall schließen. Dann geht's um die Seniorenbegegnungsstätten. Die Seniorenbegegnungsstätten, da haben wir 5 Seniorenbegegnungsstätten, die finanziell unterstützt werden. Da soll eine der Seniorenbegegnungsstätten künftig rausfallen. Auch das haben wir gesagt, das ist aus sozialen Gründen nicht akzeptabel. Das werden wir auch nicht mittragen. Dann wird vorgeschlagen, die Sportvereine dadurch zu belasten, dass man künftig Gebühren nimmt für die Nutzung städtischer Sporthallen, Sportplätze und ähnliches. Das wollen wir auch nicht machen, weil wir sagen, auch Sport hat ja eine ganz wichtige soziale Funktion, auch eine gesundheitliche Funktion. Und es trifft ja dann im Wesentlichen, es trifft also nicht die Golfvereine, sondern es trifft den Breitensport. Das wollen wir nicht.
Der ja sowieso jetzt noch kämpft, weil er Mitglieder verloren hat über die Corona-Sache.
Also wir haben ja gesagt, wir wollen auch 2023 den Pakt mit dem Sport erneuern Und das wäre dann auch absolut kontraproduktiv. Das wollen wir nicht mitmachen. Dann geht es um
das Schülerticket.
Ich bin ja noch nicht fertig. Dann geht es um das Solidarmodell des Schülertickets. Also gerade, wir haben ja sehr viel auch über Mobilität gesprochen. Also wenn man Kinder und Schüler an Mobilität heranführen will, dann muss man ihnen auch die Möglichkeit geben, Mobilität zu nutzen und nicht und dass sie dann sagen, also nicht lieber Papa, fahr mich mal mit deinem SUV zum Sportverein oder zum Fußballplatz, sondern dass sie sagen, dass der Papa dann sagt, dann nimm den Bus, du hast das Schülerticket. Also das sind alles Sachen, die wir nicht mitnehmen.
Wie heißt jetzt SPD und Grüne?
Ja, das steht natürlich unter dem Vorbehalt jetzt, dass wir dafür dann, dass der Haushalt beschlossen werden kann. Und da sind wir jetzt im intensiven Austausch. Aber ich sage jetzt mal, wir können auch das, also der Rest, da stehen auch noch andere Gemeinheiten auf dieser Liste, aber da haben wir gesagt, okay, da müssen wir jetzt einfach auch durch und unsere Verantwortung da wahrnehmen. Aber wir können auch nicht, sage ich mal, dass die wenigen nicht pflichtigen Aufgaben, die wir als Kommune hier noch leisten, dann einfach so weiter zusammenstreichen, dann verlieren wir komplett den Kit für unsere Stadtgesellschaft. Dann gibt es keinen Kultursommer mehr, dann gibt es keine institutionelle Kulturförderung mehr, dann wird es wahrscheinlich wieder, wird es an der Musikschule wieder rangehen, dann den Sportverein. Also das ist dann das, wo... Also da möchte ich dann auch mal hören, wie dann diejenigen, die dann gegen den Haushalt stimmen, dann sagen, ich meine, die CDU will ja auch nicht, dass die Bürgerbüros geschlossen werden und die wollen auch nicht, dass die Seniorenbegegnungsstätte geschlossen ist. Von daher sind wir mal gespannt, wie sie sich verhalten werden, weil sie müssen ja dann auch sagen, wie wir es sonst machen können. Und klar ist auch, selbst wenn wir das alles wegstreichen würden, wir würden trotzdem nicht unseren Haushalt so aufstellen können, dass er irgendwo nochmal ausgeglichen ist. Also das funktioniert nicht. Wir bekommen einfach, ich glaube, wir müssen da einfach auch viel mehr Hilfe noch vom Land und vom Bund bekommen, weil wir bekommen als Kommune immer weiter neue Aufgaben, die wir stemmen müssen. Und es gibt nie einen Ausgleich dafür. Der Frank Stein hat mal gesagt, er hat noch nie gesehen, dass eine Pauschale auskömmlich ist. Und so ist es auch. Ob es nun um die Kita-Plätze geht, wir bezuschussen als Stadtgesellschaft die Kita-Plätze schon und die UGS-Plätze schon mit 21 Millionen Euro. Das ist echt der Wahnsinn. Und das ist das, was noch übrig bleibt. Wir bekommen da, ich weiß nicht, glaube ich, 58 Millionen vom Land. Also da fließt unwahrscheinlich viel rein, aber es reicht halt nie. So, und da.
Und aber wir sind trotzdem mittelfristig in Finanzfragen.
Sind wir
das mal klar zu sagen, das funktioniert. Und auch wenn wir das, was wir beantragen, herauszuleben, haben wir am Ende des Konsolidierungszeitraumes immer noch, kriegen wir immer noch die Enden zusammen. Aber das muss man dann schon sagen. Ist natürlich, die Kommunen sind nicht so ausgestattet, zumindest in Nordrhein-Westfalen nicht. In Bayern sieht das wieder völlig anders aus. Wir haben ja auch ganz andere Lasten zu tragen. Sind nicht so ausgestattet, dass sie keine Probleme hätten, die Aufgaben, die vor ihnen liegen, auch wirklich zu lösen. Und wenn ich dann auch einfach mal sehe, wie unsere Schulen aussehen, da hätte man, ich kann mich erinnern, noch am Anfang meiner kommunalpolitischen Tätigkeit, da hat die SPD-Fraktion immer beantragt, den Etat für die Schulen aufzustocken. Das ist immer abgelehnt worden, weil das müsste ja dann auch über Grundsteuern und Gewerbesteuern finanziert werden. Und das Problem haben wir jetzt, dass unsere Schulen
in vollem Umfang
völlig abgängig sind. Ja. Und wir ein Riesenproblem haben und wir jetzt diese Probleme der Vergangenheit lösen müssen.
Gut, das heißt, unterm Strich, wenn ich das zusammenfasse, Sie tragen den Sparhaushalt in Anführungsstrichen der Verwaltung mit, bis auf einige Punkte, die eben an den Kit der Gesellschaft gehen würden, wo Sie sagen, das schießt über das Ziel hinaus. Ansonsten sind damit überhaupt Kinder einverstanden. Einnahmeerhöhung, wir sprechen über die Steuern an, Herr Waldschmidt, sind aber nicht vorgesehen
vorerst. Die sind vorerst nicht vorgesehen. Wo man natürlich sagen muss, wenn sich das natürlich mit den Schulen finanziell weiterhin auswirkt, muss man auch darüber Gedanken machen.
Also es ist keine Option, dass unsere Schulen weiter so verkommen. Das funktioniert einfach nicht. Also dann, wenn wir demnächst, wir müssen ja jetzt schon quasi gefühlt jede Schule neu bauen oder zumindest generalsanieren. Und da habe ich öfter das Gefühl, jede Woche kommt ein neues tiefes schwarzes Loch, wo man dann reinblickt und denkt, ach du meine Güte, noch ein Riesenpunkt. Deswegen auch so, das ist so toll, dass wenigstens das Stadthaus, das stellen Sie sich vor, die Stadt müsste jetzt auch noch das Stadthaus neu bauen. Also das ist überhaupt nicht mehr zu bewältigen. Das ist schon so ein Riesenbatzen und dann das ist keine Option, das nicht zu tun. Also dann muss man ran.
Gut, ja, die große schwarze Löcher, die wir jetzt heute Abend nicht mehr ausleuchten können. Wir haben es in der letzten Sitzung ein bisschen versucht, also Themen wie Kita und Schule ganz konkret haben wir heute immerhin jetzt zum Schluss noch kurz mit behandelt. Wenn Sie jetzt nicht noch eine sehr, sehr kurze und sehr, sehr dringende Frage haben, ich gucke kurz in die Runde, nein, haben wir nicht, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Meinhardt, Herr Waldschmidt, für Ihre Zeit, für Ihre Antworten. Wenn Sie Lust haben, können wir gleich vielleicht noch ein bisschen im Bilateralen sprechen, wenn die Kamera dann aus ist.
Herzlichen Dank.